Solange wir nicht lernen, keinen Unterschied zu machen und gerade bemessen daran, wie Menschen aussehen und wo Menschen herkommen, werden wir uns die nächsten Jahre immer wieder im Kreise drehen. Ich möchte mich nicht für den einen mehr und für den anderen weniger engagieren, sondern ich möchte da, wo Leid ist, helfen können.
Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Yalla Deutschland, wir müssen reden. So heißt das neue Buch von Sud Lambrobal. Sud ist Beamtin im Bereich Migration und Integration. Sie ist Deutsch-Marokkanerin und weiß aus erster Hand, wie es mit der Integration in Deutschland steht. Wie es ist, die Person zwischen den ankommenden Menschen und den bürokratischen Ansprüchen zu sein. Wie die marokkanische Familiengeschichte ihre Berufswahl beeinflusst hat und worüber genau sie mit Deutschland reden möchte, erfahren wir jetzt in Studio 36 Presents. Hallo Sud, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute digital miteinander. Wo bist du gerade?
Ich bin zu Hause. Und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir dieses Gespräch heute führen dürfen.
Ich freue mich sehr. Und vor allen Dingen kommt dein neues Buch raus. Das hat ja schon einen richtig schönen Titel. Worüber möchtest du denn mit Deutschland sprechen?
Ja, also ich habe viele Fragen an Deutschland. Ich werde viele Widersprüche ansprechen. Und vor allem werde ich über meine Erfahrung auf der einen Seite als Kommunalbeamtin für Migration und Integration berichten, aber werde auch gleichzeitig ein bisschen über die Erfahrung von mir und meiner Familie sprechen. Mich nehme ich als Beispiel. Ich spreche also nicht ausschließlich über andere, sondern ich bleibe bei uns. Ich versuche, einen Einblick zu verschaffen, die Leute mitzunehmen. Aber vor allem will ich nochmal mit dem Titel Yalla Deutschland zum Ausdruck bringen, es gibt Dinge, über die müssen wir sprechen, und zwar jetzt.
Wenn du sagst über uns, vielleicht kannst du mir einmal ein bisschen beschreiben, wer ist denn deine Familie? Wie bist du groß geworden? Wie kann ich mir das so bildlich vorstellen?
Ja, ich bin im Grunde genommen das, was man ein klassisches Gastarbeiterkind nennt. Egal, ob man das jetzt positiv oder negativ bewertet. Also mein Vater ist in den 70er Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen mit der Bezeichnung Kesselreiniger in einem großen Unternehmen. Wir sind 5 Kinder von meinen Geschwistern, sind alle in Marokko geboren. Ich bin die Einzige, die hier in Deutschland geboren wurde, in Dormagen. Ja, wir kommen aus sehr bescheidenen Familienverhältnissen, aufgewachsen, ja, zwischen 2 Kulturen, gewissermaßen hin und her gerissen. Ich bin groß geworden in einer Siedlung, in der das Thema Migration immer insofern eine große Rolle gespielt hat, als dass wir zum einen hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund hatten, aber auch in einer Gegend aufgewachsen sind, in der, ja, sagen wir, die Verhältnisse sehr bescheiden waren. Und ich glaube, dass meine Situation oder mein Leben ein Beispiel von vielen anderen Leben hier in Deutschland ist. Aber ich glaube gleichzeitig, egal wie viel Zeit dazwischen liegt, dass sich nicht viel verändert hat. Genau, heute geht es uns sicherlich besser, wirtschaftlich besser sozusagen, wahrscheinlich auch vom Bildungsstatus, aber ich lebe immer noch mehr oder weniger zwischen 2 Welten und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, wie es mir geht, und deshalb ist es schön, dass wir heute darüber reden.
Zwischen 2 Welten oder zwischen mehreren Welten hat ja auch total belebende, ganz aktive, kreative Seiten und auch ganz, ganz tolle, dass man eben ja auch nicht nur in seiner eigenen Suppe schmort, sondern dass alles Mögliche dazukommt und dass man sich eben auch viel, viel von außen holen sollte, um eben auch lebendig zu bleiben. Aber sagen wir mal, so wie ihr angekommen seid, war ja wahrscheinlich auch wirklich nicht so einfach, mit 4 Kindern in ein fremdes Land zu kommen. Wie beengt waren denn die Verhältnisse? Also, dass man sich das auch so ein bisschen vorstellen kann, wie auch so das erste Ankommen oder auch Willkommen heißen konkret war.
Also, ich bin ja hier angekommen. Dadurch, dass ich in Deutschland geboren bin, muss ich ja nicht irgendwo anders zwangsläufig angekommen sein, sondern meine Heimat ist hier in Deutschland, die habe ich mein gesamtes Leben verbracht, ja.
Aber so für deine Geschwister, also ich meine, so wie deine Eltern mit 4 Kindern quasi dann plötzlich in ein fremdes Land kommen, gab es da eine Kultur, um sie zu integrieren oder Raum zu schaffen?
Ja, du hast jetzt schon mal einen wichtigen Griff in den Raum geworfen. Integration, integrieren, das spielte natürlich zum damaligen Zeitpunkt erstmal nicht die übergeordnete Rolle, ja, so wie es heute ist. Das spielte eher eine Rolle, dass man die Menschen gebraucht hat, wie mein Vater, dass er als Gastarbeiter kommen konnte. Er hat ja vorher viele Jahre hier erstmal alleine gelebt, bevor er die Familie dann zwecks Familienzusammenführung nachgeholt hat. Für ihn war es nicht erforderlich, einen Sprachkurs oder Integrationskurs zu absolvieren, um zu schauen, wie kriegen wir ihn als Teil der Gesellschaft integriert, sondern Fakt war, die Leistung wurde abgerufen, da gab es eine Gesundheitskontrolle, bist du fit genug? Wenn ja, dann darfst du gerne kommen und bring auch gerne deine Familie mit, aber eigentlich eher so auf Zeit sozusagen. Ne? Und meine Familie berichtet oft darüber, dass die erste Zeit eher so eine Art Kulturschock war. Ja, auf der einen Seite ist natürlich, in den 70er Jahren haben wir nochmal anders über Migration gesprochen, der Migrationsanteil war ein ganz anderer und meine Familie war plötzlich da. Und war natürlich konfrontiert mit Menschen und mit Gegebenheiten, die sie so nicht kannten. Da waren viele Ängste und Unsicherheit vorhanden. Und gleichzeitig berichtet meine Familie, beim ersten Ankommen waren wir in Dormagen, in Niebenheim. Das ist sehr dörflich. Da gibt es noch eine sehr positive Erinnerung an die Zeit, ne? Weil das ja eher mit Marokko gewissermaßen vergleichbar war. Ja. Und dann ist meine Familie sozusagen nach einem Jahr nach Neuss gezogen und da beginnt im Grunde genommen meine Zeit, weil ich habe an die Zeit in Dormagen Niebenheim überhaupt gar keine Erinnerung, weil ich sozusagen winzig war. Ne?
Ich war noch nicht in Marokko, ich war auch noch nicht in Dormagen, von daher kann ich das schwer beurteilen, aber gut, dass es positive wie negative Seiten gab. Und was würdest du denn sagen, was hätte man denn einfacher machen können, gerade für die Kinder oder auch für deine Mama, was hätte geholfen, quasi die Person anzuwerben, die arbeiten soll? Da hat man sich wahrscheinlich ein bisschen überlegt, was der den ganzen Tag machen soll. Aber was wäre denn strukturell besser gewesen, dass ihr als Familie auch besseren Zugang gehabt hättet?
Ich glaube, der große Fehler, das große Missverständnis war einfach, dass man nicht davon ausgegangen ist, dass Gastarbeiter nicht nur Gäste bleiben, sondern irgendwann tatsächlich feste Bürger dieses Landes. Ich glaube, wenn man das gewusst hätte, ein bisschen nachhaltiger gedacht hätte, hätte man gewisse Strukturen auch vielleicht geschaffen. Das heißt, wenn wir über Sprachkurse reden, wenn wir über Weiterbildungsmaßnahmen reden, die hat es ja so nicht gegeben. Aber ich glaube, das Wichtige ist ja auch, es ist ja nicht so gewesen, dass zum Beispiel die Menschen, die als Gastarbeiterinnen gekommen sind, dass die im Grunde genommen immer das machen durften, was sie machen wollten, wie zum Beispiel auch Kinder erziehen, ja, also die Mütter. Das hat sich ja auch irgendwann verändert. Irgendwann kam dann die Aufforderung doch von der Bundesregierung, nein, ihr müsst dann doch einen Integrationskurs machen, obwohl sich die Mütter vielleicht schon an das Zuhause-Sein gewöhnt haben und gerne ihre Kinder erzogen haben, ja. Was halt auch wichtig ist, ist das Thema Sprache. Es ist insofern wichtig, als dass es einfach nochmal zu einer gewissen Autonomie verschafft, weil viele Kinder natürlich dadurch in eine Situation geraten, in denen sie als Übersetzer agieren. Ja, in eine Situation, die ja eigentlich nicht wirklich für Kinder gemacht ist. Da reden wir nicht nur darüber, dass es vielleicht einfach gewissermaßen überfordernd sein kann, wenn wir Eltern begleiten und immer übersetzen. Vielleicht ist man irgendwann so ein bisschen genervt oder denkt, okay, es ist nicht meine Rolle. Also bei uns war es nicht so, wir haben es gern gemacht, aber Kinder wollen natürlich die Zeit auch ein bisschen anders verbringen. Sondern ein Punkt, über den zu wenig gesprochen wird, ist, dass auch Kinder natürlich gerade in solchen Situationen mit Thematiken überfordert werden, konfrontiert werden, die einfach nicht kindgerecht sind. Ja, das ist auch etwas, über das ich in meinem Buch spreche. Und zwar war es ja bei uns so, da ist es ja jetzt auch kein Geheimnis, also spätestens ab Montag ist es kein großes Geheimnis mehr, wenn das Buch draußen ist, dass ich meine Mutter sehr früh verloren habe an einer Erkrankung und dass genau das mich und natürlich auch andere Geschwister in die Situation versetzt hat, zum Beispiel auch bei Arztterminen zu übersetzen. Sie werden natürlich mit Diagnosen konfrontiert. Das kann ein Kind überhaupt gar nicht richtig verarbeiten. Also wir haben diese angemessene Unterstützung überhaupt gar nicht, sondern es kommt ungefiltert sozusagen bei uns an. Und vor diesen sehr einprägsamen Erlebnissen möchte ich einfach nochmal sensibilisieren, indem ich sage, okay, bei der Schaffung von Strukturen im Bereich Migration kann es ja eine Win-Win-Situation sein. Deutschland fordert immer Integration und eine gewisse Selbstständigkeit. Und auf der anderen Seite ist es auch zum Schutz von Kindern, die vielleicht auch dem Ganzen ausgesetzt sind.
Also ich kann mir das gut vorstellen, gerade so auf Behörden oder so, da habe ich schon Schwierigkeiten zu verstehen, was der andere sagt. Und zum Teil ist es auch wirklich nicht so schrecklich nett. Jeder, der schon mal in Berlin probiert hat, einen Reisepass zu beantragen, kommt sich schon ein bisschen schräg vor, zum Teil das zu machen. Und ist ja noch weit entfernt davon, von Situationen zum Beispiel in einer Ausländerinnenbehörde, danach wirklich ganz, ganz wichtigen, essentiellen Dingen zu fragen und vielleicht auch Ablehnungen zu erfahren. Das ist ja wirklich, sagen wir, auch von der Schwere und Tragweite auch eigentlich nichts, wo Kinder die Ersten sein sollten, die das quasi abbekommen. Beschreib mir doch nochmal, wie das war, auch gerade nach dem Tod deiner Mutter, wie quasi dann die Situation auch in eurer Familie, 5 Kinder, ein Papa, der wahrscheinlich viel gearbeitet hat, wie ging es denn dann weiter?
Die Überforderung, die man vorher gespürt hat, die hat man natürlich auch danach gespürt. Ja, das heißt, ich fühlte mich nicht irgendwie vom System aufgefangen und auch gesehen gewissermaßen. Genauso unsichtbar, wie wir vorher waren, waren wir auch nachher. Man kämpft dann natürlich trotzdem, man ist sozusagen in diesem Überlebensmodus drin. Aber erst später, nach vielen Jahren, wird einem tatsächlich klar, was einem wirklich gefehlt hat. Also wenn die Beständigkeit einfach wegfällt. Also all das, was sozusagen meine Mutter ja für uns war, mit all dem, was sie geleistet hat, und man plötzlich als Kind auf sich allein gestellt ist, dann ist das etwas, das macht einen stark, aber erstmal bringt es einen auch ja in eine gewisse Krise, um das sozusagen. Ja, ich meine, ich war ein Kind. Und ich hätte gar nicht gewusst, wo ich mich hinwenden soll. Die einzige Möglichkeit, die man ja immer so hat, ist zum Beispiel in der Schule eventuell auffällig zu werden. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, ne? Aber dann, dass man durch die Lehre, dass die Lehrer sagen, okay, da könnte irgendetwas nicht stimmen. Aber ansonsten, dass jemand vielleicht auch frühzeitig eingreift und sagt, okay, hier ist eine Familie, in der vielleicht 4 Kinder, auch wenn die anderen schon ein bisschen größer waren, die gewisse Unterstützungsmöglichkeiten oder einfach Hilfe im Umgang mit diesem schweren Verlust ist. Das hat uns natürlich gefehlt, ja. Und was für mich immer klar war und was mir danach noch klarer wurde, ist natürlich auch die Überforderung, die wir in Verwaltungen, du hast es gerade angesprochen, haben, immer wieder erfahren, dass das etwas ist, dem möchte ich nie wieder ausgesetzt sein. Aber vor allem möchte ich natürlich Menschen dabei helfen, nie wieder in diese Machtlosigkeit zu verfallen. Und somit entstand der Wunsch dann für mich, auch in diese Kommunalverwaltung zu gehen.
Ich habe gestern einen schönen Beitrag im Deutschlandradio gehört. Da ging es darum, dass man heute, jetzt kommen ja wieder die nächsten Krisen, Energiekrise, sowieso Klimakrise, großer Krisencocktail quasi, der da um uns rumschwirrt, Krieg in der Ukraine. Und eben die Bild-Zeitung hat geschrieben, der Winter der Wut und der Angst, also ein großes Schüren von gesellschaftlicher Wut und Angst. Und was ich schön fand in dem Beitrag im Deutschlandradio war, dass es einmal sinnvolle strukturelle Forderungen an die Politik geht, was man zum Beispiel zum Thema Integration auch Gutes machen sollte. Aber eben auch ein Teil ist, was man sich von der Gesellschaft an sich, also auch einfach von Menschen, die nebenan wohnen, auch von denen was wünscht und eben nicht nur alles an die Politik oder an die Verwaltung abgibt. Was würdest du denn sagen, was wären so 1-2 große Stellschrauben, um Integration strukturell besser zu machen in der Politik, aber auch eben von Nachbarin zu Nachbar, von Lehrerin zu Kindern oder eben auch wirklich von Leuten, die gar nicht qua Amt jetzt dafür vorgesehen sind, der Familie nebenan, wo die Mama stirbt, zu helfen, sondern was wäre auch gesellschaftlich eine schöne Idee, auch sich nicht selber total aus der Verantwortung zu nehmen, sondern dass wir alle eigentlich dafür da sein sollten, dass man anderen hilft.
Also ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, dass wir zurückkehren zu der eigentlichen Definition von Integration. Ja, und diese natürlich auch dann leben und praktizieren, weil so wie wir über Integration sprechen und die Forderung und sozusagen die Sanktionen, die damit ja auch verbunden sind, entweder gesetzliche Sanktionen, aber auch gesellschaftliche Sanktionen, das ist ja gar nicht Integration. Also Integration ist ja sozusagen entstanden aus der Mitte der Minderheiten, der migrantischen Community, die das gefordert hat. Sie sind auf die Straße gegangen in den 60ern und haben gesagt, ey, wir wollen Integration. Und das bedeutet übersetzt, wir wollen gleichberechtigte Teilhabe, wir wollen mitmachen, wir wollen einen gleichberechtigten Zugang zu Regelsystemen etc. pp.
Man kann zum Beispiel noch nicht wählen. Also hier fährt zum Beispiel ein älterer Herr, der wird immer älter um mich rum, der fährt seit 12 Jahren durch Kreuzberg und klingelt immer und sagt, ich möchte wählen. Und der bekommt einfach kein Wahlrecht, was halt schon interessant ist für jemanden, der jetzt, er hat es mir erzählt, 45 Jahre in Deutschland lebt. Das ist ja nur so ein Teil, wie Teilhabe wirklich strukturell komplett ausgeschlossen wird. Für Menschen, die es möchten und gerade wenn wir wissen, wie sehr die Wahlbeteiligung sinkt, ist es eigentlich noch absurder, dann Menschen nicht zu beteiligen.
Absolut.
Was würdest du denn sagen, was wäre denn auch ein guter gesellschaftlicher Nährboden? Wir stehen ja wahrscheinlich nicht vor weniger Migration und auch Integration, sondern eher vor immer mehr. Was ist denn gut? Wie bekomme ich denn mein Herz auf und habe keine Angst davor, dass mehr in Anführungsstrichen Fremde kommen und was auch immer tun? Aber auf jeden Fall, wie kann ich mich darauf vorbereiten und wie kann ich vielleicht auch gut umgehen mit Menschen aus anderen Ländern, die hier leben?
Also das ist dann der Part, wo wir über Wechselseitigkeit sprechen. Ich glaube, wichtig ist natürlich, miteinander zu sprechen, transparente Kommunikation herzustellen, um Ängste zu bewältigen. Also diese Angst vor dem Fremden, ja, die scheint ja zu herrschen, unbegründet. Aber ich glaube, dass das Einzige, was wir dagegen tun können, natürlich mehr miteinander sprechen. Wir alle haben Vorurteile und Stereotype, daran können wir nichts ändern. Das ist etwas sozusagen Automatisches, Automatisiertes. Aber wir können uns dessen bewusst werden und dann mehr in die Kommunikation einsteigen. Also warum macht mir das Ganze Angst? Und vor allem ist es ja auch nur teilweise beeinflussbar. Je nachdem, wie beispielsweise auch in Medien über Migration gesprochen wird, gibt es ja eine Orientierung für uns. Ja, das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Das heißt, ein gutes Beispiel ist 2015, 2016, die sozusagen Flüchtlingsbewegung, Flüchtlingswelle, die wir erlebt haben. Da war am Anfang eine Art Euphorie entstanden. Wir waren mit den Willkommensplakaten an der Grenze, Refugees welcome und wir schaffen das und weiß der Geier was alles. Das war ja etwas, was wir so im Umgang von Migration nicht kannten. Und dann ist das passiert, was im Grunde genommen die Situation auch verändert hat, und zwar die Silvesternacht. Ja, so wie die Medien natürlich auch darüber berichtet haben, ist die gesamte Stimmung auch gekippt. Und plötzlich haben wir nicht mehr gesprochen von den armen Kriegsflüchtlingen, sondern wir haben von den Nafris gesprochen und wir haben von sexualisierter Gewalt gesprochen und. Und sich darüber immer wieder im Klaren zu werden, sich zu vergegenwärtigen, wer sind diese Menschen tatsächlich, keinen Unterschied zu machen. Ja, das ist etwas, das ist unsere Aufgabe. Das ist deine Aufgabe, das ist meine Aufgabe, das ist die Aufgabe von jedem. Also sich wirklich immer wieder zu hinterfragen und sich zu reflektieren. Das war ja teilweise so weit, dass ich hatte auch irgendwann Angst. Ich dachte, okay, irgendwann habe ich mir gesagt, okay, what the fuck? Was tust du hier eigentlich? Wovor hast du eigentlich Angst? Ich bin in kommunale Flüchtlingsunterkünfte gegangen, in denen 200, 300, 400, 500 Männer waren und habe da mein Ding gemacht. Das war mir egal und ich wurde noch nie in irgendeiner Form belästigt, was nicht bedeutet, dass das, was sich 2015 ereignet hat, irgendwie zurückweise oder sage, es hat sich so nicht ereignet, aber wir sprechen immer von Minderheiten. Ja, also es sind unsere Bilder, die uns beeinflussen und daran zu arbeiten, ist die Verantwortung von jedem.
Genau, eben auch eine achtsame Sprache. Ich habe gerade einen Roman gelesen und da hat eine Frau beschrieben, dass ihr lange gar nicht klar war, dass sie in Amerika, so in den 70er Jahren, immer wenn jemand Schwarzes vorgekommen ist, hat sie den Vornamen genannt und gesagt, dass er schwarz ist. Und bei einem Weißen hat sie den ganzen Familiennamen genannt. Also eine ganz andere Ansprache und eben bei dem einen betont gerade bei Verbrechen immer, dass es sich um eine schwarze Person handelt und bei dem anderen hatte der Namen oder hieß eben nur jemand. Also das war eben ganz andere Art des Ausdrucks, um wen es sich handelt und das ist ja letztlich auch das, was wir bis heute erleben oder eben, wie sich jetzt manche eben auch bemühen, es nicht zu sagen, die Herkunft nicht zu sagen, wo jemand herkommt, weil es letztlich auch ein bisschen egal ist. Also eine sensible Sprache ist natürlich ein ganz wichtiger Teil und eben auch echte Integration und auch strukturell, dass man auch zum Beispiel auf Ämtern ordentlich miteinander umgeht. Ich habe jetzt gerade unsere ukrainischen Geflüchteten ein paar Mal in die Ausländerbehörde in Berlin begleitet und ich habe vorher schon andere Menschen aus anderen Ländern, einmal aus Lateinamerika und eben auch aus dem Iran dahin begleitet und ich hatte jetzt den leichten Eindruck, ich bin auch schon mit dem Vorurteil reingegangen, dass es so sein würde, dass unsere beiden blonden Ukrainerinnen, dass es mit denen ein bisschen weniger schwer wird. Wir hatten jetzt auch eine nette Beamtin, das war auch alles relativ easy, aber wie ist es denn jetzt mit dem neuen, es hieß in der Taz, gute Ausländer, schlechte Ausländer, so als provokante Überschrift. Was kann man jetzt aus dem neuen großen Integrationswillen zu der Flüchtlingswelle aus der Ukraine. Was kann man da einfach für alle Menschen, die hierher kommen, einfach verbessern und auch behalten?
Ja, du sprichst ein wichtiges Thema an, das ich vielleicht auch nochmal mit 1-2 Sätzen unterstreichen möchte. Und zwar, wir machen den Unterschied. Ja. Für uns ist nicht jeder Flüchtling gleich und das Leid eines jeden das Gleiche.
Du sagst jetzt Flüchtling, darf ich da einmal kurz nachfragen, weil ich finde es wichtig, dass man Sprache auch verändern kann. Ich bin mit Flüchtlingen, das ist das, was ich ganz, ganz lange gesagt habe. Jetzt ist in Berlin-Kreuzberg, sagen viele Geflüchtete. Wie ist es für dich? Kannst du weiterhin mit dem Wort Flüchtling leben?
Ich glaube, also das sehen wir ja, da ist ja eine richtige neue Sprache entstanden, ja, im Umgang mit Migration, ob es geflüchtet, Flüchtling, Migrant, zugewandert, neu zugewandert. Ne? Also da können wir sozusagen ein neues Buch füllen. Ich glaube, dass wir uns sozusagen aber nicht auf diese Begrifflichkeit fokussieren sollten, sondern auf tatsächlich den Inhalt. Weil das ist auch das, was wir immer wieder beobachten in Debatten. Wir führen teilweise die falschen Debatten. Das ist dasselbe wie die Frage nach der Herkunft. Darfst du mich das fragen? Darfst du mich das nicht fragen? Nein, das ist Neugierde. Nein, das ist nicht Neugierde. Und so verlaufen wir uns in Debatten und entfernen uns eigentlich vom eigentlichen Fokus. Mhm. Ja, für mich spielt das keine Rolle, wenn ich die Absicht kenne. Mit geflüchtet, ich wende in dem Fall Flüchtlinge an, weil das ein Begriff ist, mit dem, glaube ich, fast jeder etwas anfangen kann. Ja, und es sind ja Kriegsflüchtlinge, ob sie jetzt aus der Ukraine kommen oder ob wir von denjenigen sprechen, die aus Syrien, Irak, Iran kommen, wenn wir über die Welle 2015, 16, 17 sprechen. Das macht für mich keinen großen Unterschied. Ja, und ich glaube, nochmal, wir machen den Unterschied ganz klar. Und es gibt diese Stimmung guter Flüchtling, schlechter Flüchtling. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist meine Berufserfahrung, die mir das bestätigt, gerade in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern aus anderen Kommunalverwaltungen, insbesondere Ausländerbehörden. Ich betreue einige Kurse, in denen wir die Möglichkeit haben, also ohne jetzt sozusagen Namen zu nennen, von Kommunen, die ich betreue, wir sitzen dort zusammen mit Mitarbeitern, die ganz klar äußern, Frau Lamrova, wir müssen Lösungen finden. In dem Fall, also dies ist eine andere Krise als die 2015, 2016. Ja, was ist denn das andere? Die Menschen sind anders, die Menschen sind fremder. Die Menschen bringen eine andere Kultur, eine andere Religion mit. Also es ist, wir reden da mehr über das Fremde, als wenn wir über die Menschen aus der Ukraine sprechen. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass uns das geografisch näher liegt, aber auch, dass wir uns mehr damit identifizieren können. Ja, und dieser Unterschied ist klar. Wir reden nicht so viel über die Fremden, die zu integrieren sind. Wir reden auch nicht über sexualisierte Gewalt. Wir reden auch nicht über Straftaten etc. pp. Also es ist so eine gute Migration. Ja, und wir wissen ganz genau, dass in den ersten Wochen viele Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, aber dunkle Hautfarbe hatten und keinen ukrainischen Pass, dass sie zurückgewiesen wurden. Warum? Das waren nicht die richtigen Flüchtlinge, obwohl sie da ihren Lebensunterhalt hatten. Warum sind das Dinge, über die wir nicht sprechen? Ich finde nicht, dass wir zu viel tun für die Ukraine, aber ich finde, dass wir den Unterschied machen und da habe ich ein Problem mit. Und solange wir nicht lernen, keinen Unterschied zu machen und gerade bemessen daran, wie Menschen aussehen und wo Menschen herkommen, werden wir uns die nächsten Jahre immer wieder im Kreise drehen. Ich möchte mich nicht für den einen mehr und für den anderen weniger engagieren, sondern ich möchte da, wo Leid ist, helfen können.
Dann sag mir doch mal, also es kommt jemand und er bittet um einen Aufenthaltsstatus. Also was sind Dinge, die zum Beispiel auch helfen? Also ich weiß, noch eine ganze Weile durften ja auch Menschen, die geflüchtet sind, nicht arbeiten. Das ist ja auch was einfach auch nicht gut tut, gerade diese langen Wartezeiten, dieses ganz lange irgendwo verharren. Ja. Eine Freundin von mir, die arbeitet in Moria in einem Frauenprojekt und da sind halt Menschen zum Teil 3 Jahre, die einfach nur auf irgendwas warten und in der Zeit gar nichts tun können. Oder wir haben es auch bei Corona gesehen, Leute lange irgendwo einzusperren, ohne dass sie was machen können. Da ist mein Kopf auf jeden Fall nicht schlauer geworden.
Ja.
Also was sind so Grundelemente, die helfen, wenn jemand hierher kommt oder schon da ist, damit es auch gut klappt?
Also im Grunde genommen hast du die Frage ja schon fast selbst beantwortet. Ne? Wir brauchen gleiche Zugangsvoraussetzungen für alle. Ja, wenn jemand schon gerade hier ist. Egal, ob wir darüber sprechen, darf jemand eine Wohnung anmieten, darf er sie nicht anmieten, darf jemand sozusagen einen Sprachkurs absolvieren oder nicht? Darf jemand arbeiten? Also all diese Bereiche, die ja existenziell sind, ja, die einem ja zu einer gewissen Autonomie verschaffen, das sind die Bereiche, die müssen wir öffnen für alle. Wir hatten das damals, ja, dass wir gesagt haben, als allererstes, wenn die Leute kommen, müssen sie einen Integrationskurs absolvieren. Erst dann dürfen sie arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob du die Integrationskurse kennst. Ich will sie nicht abwerten, aber ich weiß, dass da ganz viel Luft nach oben ist und ich weiß, dass es uns gesellschaftlich nicht wirklich weiterbringt, ob man nun einen erfolgreichen Integrationskurs absolviert hat oder nicht. Also dafür müsste man die Inhalte verändern.
Ein Freund von mir, der ist Engländer und konnte hier nicht mehr bleiben ohne ständiges Visum und der hat dann mit mir die Nationalhymne geübt. Da war ich die Falsche für, weil ich bin nicht für meine deutsche Nationalhymne, leider. Ich muss es zugeben. Ja, die sind auf jeden Fall ein bisschen lustig.
Ja, okay. Und das ist, ich meine, du sprichst es an. Was bringt es? Ich sage das jetzt einfach mal geradeaus raus. Ne? Also es sind Dinge, die ja vernachlässigt werden dafür. Dein Ernst? Das kann es nicht sein. Ne?
Also, was würdest du sagen? Was ist noch was dir auffällt? Weil ich kenne den Kurs sonst nicht.
Ja, also natürlich geht es da viel um das System. Ne? Also und solche Fragen wie, wer darf wählen? Was ist der Bundestag? Was ist der Bundesrat? Was bedeutet Demokratie? Und also wenn ich irgendwelche Definitionen weiß, heißt das nicht, dass ich das tatsächlich auch verinnerliche. Und das hat auch mit meinem, sozusagen mit meiner Bindung zu Deutschland und auch der gesellschaftliche Zusammenhalt etc., der dadurch wachsen muss, ne, damit wirklich Dinge funktionieren, hat das einfach nichts zu tun. Ja, also es sind Bereiche, da wird einfach ein Wissen abgefragt, Dinge werden auswendig gelernt und fertig. Und dafür bleiben Sachen liegen, die einfach wichtiger sind. Zum Beispiel arbeiten gehen. Also wir haben ja sehr viele Menschen, die lange hier sind, die in einem Duldungsstatus sind, die aber zum Beispiel nicht arbeiten dürfen. Die kriegen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ja? Also es wird sozusagen eine Art Abhängigkeit hergestellt. Und ich glaube, wenn wir gewisse Teile aus der Gesellschaft fragen würden, was ist dir lieber, dass der Mensch, der nach Deutschland kommt, ob es jetzt ein Flüchtling ist oder ein Geflüchteter oder ein Zugewanderter oder ein Migrant, ne, da können wir jegliche Begrifflichkeiten einsetzen, dass er direkt sich von Anfang an frei selbst finanzieren kann oder dass er sozusagen auf Geld vom Staat angewiesen ist, aber dafür, weiß ich nicht, noch einen Integrationskurs macht oder. Ich glaube, die meisten würden sagen, er soll vielleicht erstmal sich selbst finanzieren können. Ja, und ich glaube auch diese, für viele Menschen, ich hatte mal einen sehr, sehr lieben Menschen über viele Jahre begleitet, der als minderjähriger Flüchtling nach Deutschland gekommen ist und der kam aus einem Land, wir kennen den super Begriff schlechte Bleibeperspektive, der ist mit 16 Jahren hier gewesen und hatte über 8 Jahre keine Arbeitserlaubnis. Ja, der durfte ja auch nicht studieren. Das heißt, wenn man eine Duldung hat, darf man auch nicht studieren, warum auch immer. Und er war die ganze Zeit auf Leistungen angewiesen, obwohl er sagt, ich möchte arbeiten. Warum muss ich Leistungen beziehen, obwohl ich selbstständig sein möchte? Und diese Blockade, das sind auch Dinge, über die müssen wir auf jeden Fall sprechen.
Da passt wieder das schöne Wort Jalla, wie in dem Titel von deinem Buch. Jetzt geht's los, man muss darüber reden und eben solche grundsätzlichen Sachen auf jeden Fall angehen. Was gibt's denn zum Beispiel an lustigen Sachen, um gegen Stereotypen und Diskriminierung vorzugehen? Es gibt ja hier zum Beispiel so Dönermonologe in Berlin-Kreuzberg. Es gibt wahrscheinlich bei euch nochmal ganz andere. Was sind denn andere Sachen, die vielleicht manchmal auch über Grenzen hinweg die Herzen öffnen?
Ja, ich glaube, es ist in vielen Bereichen gewisse Missverständnisse gibt und ich glaube, wenn wir die gemeinsam aus der Welt schaffen könnten, wäre das schon hervorragend. Ich schreibe in meinem Buch ja über Situationen, mit denen, und da sage ich ganz bewusst wir, also wir aus der migrantischen Community, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden. Ich spreche zum Beispiel über Ramadan, dass mir jedes Jahr dieselben Fragen gestellt werden. Echt, du fastest, boah, krass, wirklich, ist das nicht gefährlich, den ganzen Tag nicht essen, nicht trinken, das kann nicht gesund sein. Ne? Also das hier zum Beispiel zu verstehen, doch, es kann gesund sein und B, es muss auch nicht gesund sein, wenn ich meine Religion so praktiziere und auch immer dieses ständige Nachfragen, schon alleine, dass die Leute dann so geschockt sind oder so verwundert, das macht mich dann in dem Moment zu jemandem, also zu etwas anderem, zu etwas Fremdem, ne? Und so, dass ich immer wieder gewissermaßen in Erklärungsnot gerate. Also Dinge, wir müssen lernen, Dinge zu akzeptieren, egal wie fremd sie uns sind. Und das ist, glaube ich, die größte Challenge, weil wir immer wieder nach Gemeinsamkeiten und Verbindungen suchen, aber auch als Voraussetzung für Akzeptanz. Und das darf eigentlich nicht sein. Also das Dinge hinzunehmen und sagen, okay, ist vielleicht ein anderes Leben, aber es macht den Menschen jetzt nicht weniger lebenswert.
Also ich bin manchmal sehr schnell da drin, wenn ich über die Straße gehe und irgendwas nervt mich, der Autofahrer fährt zu schnell, irgendwas, ein Roller liegt auf dem Boden, irgendjemand wirft Müll in hohem Bogen aus dem Fenster. Das sind ja ganz normale Sachen, die hier jeden Morgen passieren. Und dass ich mich dann immer ein bisschen darin übe, mehr die Gemeinsamkeiten als die Sachen zu sehen, die mich trennen von den anderen. Und ehrlicherweise habe ich auch schon mal irgendwas aus dem Fenster geworfen oder Roller bin ich noch nicht gefahren, einfach weil ich nicht umkippen will. Aber so, dass man eben ein bisschen sich darin schult, weniger das Trennende als das Gemeinsame zu sehen. Das ist das Einzige, was mir manchmal hilft. Es gibt aber neben, sagen wir mal, so den, ich nenne sie jetzt ein bisschen weicheren Faktoren, Sprache, der erste Eindruck, nach was man fragen sollte oder nicht. Was ist denn deinem Sohn passiert? Also es gibt ja auch ganz handfeste Dinge, die wirklich richtig falsch sind.
Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die falsch sind. Und ich glaube, dass wir bei dem Thema Migration auch in Überzahl über Dinge sprechen müssen, die nicht gut laufen. Egal, wie sehr ich die Dinge manchmal mit Humor sehe, ist es wichtig, nochmal einen Punkt ganz klar zu benennen. Man meint immer, also erstmal fand ich dein Beispiel ganz gut mit dem Müll einfach auf den Boden schmeißen und dann versuchst du nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Was dir nicht passiert, wahrscheinlich nicht passiert, aber was mir und vielen anderen Menschen, die so aussehen wie ich, immer wieder passiert, ist, dass das direkt mit der Nationalität in Verbindung gebracht wird oder mit dem Anderssein. Aber machen Sie das auch da, wo Sie hergekommen sind? Hier in Deutschland gibt es Gesetze. Also es ist ein Ton, den kenne ich aus meiner Kindheit, der hat sich aber jetzt tatsächlich nicht groß verändert. Und für mich ist es traurig anzusehen, dass meine Kinder, egal wie sehr ich mich auch für diesen Bereich engagiere, aber auch losgelöst davon, immer wieder großen Konflikten ausgesetzt sind.
Vor allem rein durchs Aussehen. Also deine Kinder haben ja in dem Sinne keine Migrationsgeschichte, die sind jetzt, das ist ja wirklich, also das hat wirklich nichts mit, jemand kommt in ein fremdes Land und jemand anders verhält sich komisch, sondern es ist einfach rein durchs Aussehen, wird jemand eben anders behandelt.
Ja, ja, weil man kann den Unterschied ja nicht machen, du kannst einem ja nicht ansehen, hat der einen deutschen Pass, hat der keinen deutschen Pass, sondern es hängt alles davon ab, wie ist unsere Definition von Deutsch. Ja, und da sind wir einfach noch ganz, 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 ganz weit hinten. Und wie gesagt, dass es Alltagsrassismus bei meinen Kindern gibt, Sachen, über die ich lachen kann, aber Sachen, die mich natürlich auch aufregen, das begleitet mich seit vielen Jahren. Aber 2020 kam es dann so weit, dass mein Sohn auf offener Straße angegriffen wurde am helllichten Tag, also 17 Uhr, es war ein Halloween. Und ein Mann auf ihn zugelaufen ist, ihn erstmal mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat, dann ihn gewürgt hat, versucht ihn vor die Bahn, also auf die Bahngleise zu werfen und ihn dann immer wieder gewürgt und gesagt, ich bring dich um, ich bring dich um. Und das alles einfach nur, weil ihm nicht gefallen hat, wie mein Sohn aussieht. Ja, das Schlimme, also das ist ja schon schlimm genug, aber was wahrscheinlich noch viel schlimmer war, es ist 17 Uhr, die Bahn ist voll und niemand greift ein. Das ist auch eine Frage. Also da soll sich bitte jeder angesprochen fühlen, wenn ich in dem Buch von Deutschland spreche. Weil mir wird oft die Frage gestellt, Sue, mit wem sprichst du eigentlich? Da spreche ich mit euch allen. Ne? Also es gibt für mich, wo ist der Grund, nicht einzugreifen? Okay, man hat Angst. Kein Thema. Es gibt ein Handy, man kann die Polizei alarmieren, man kann Hilfe rufen. Aber das sich einfach so anzuschauen, vor allem bei so einem Eingriff, das hat mich wirklich nochmal in eine ganz, ganz tiefe Krise gestürzt, wo ich mich auch teilweise gefragt habe, warum engagiere ich mich überhaupt für dieses Land? Warum versuche ich tagtäglich auch ein bisschen ja daran mitzuwirken, dieses Land vielleicht in anderen Sachen auch ein Stück weit besser zu machen. Ob mir das gelingt oder nicht, ist völlig dahin, oder zumindest ist hier die Absicht da. Und ich habe mit meinem Sohn viel darüber gesprochen und der sagt auch, Mama, das Schlimmste für mich war, als ich dann irgendwann wieder es geschafft habe, in die Bahn zu flüchten, war die erste Frage, die ihm gestellt wurde von einem Herrn, der in der Bahn saß, Junge, was hast du gemacht? Hätte man das auch jemanden gefragt, der vielleicht wie Bio-Deutsch aussieht. Und wenn wir dann von Rassismus sprechen, dann wird uns auch nochmal nachgesagt, und immer holt ihr die Rassismuskeule direkt raus. Warum muss immer alles mit Rassismus? Ja, dann möchte ich gerne eine plausible Antwort darauf haben. Warum wird jemand angegriffen, der so aussieht wie mein Sohn, voller Hass wirklich voller Hass. Das Erste, was derjenige wahrgenommen hat, ist, dass man so und so aussieht, wie er nun mal aussieht. Es gab keinen Konflikt, es gab keine Kommunikation vorher. Und was dann auch noch so enttäuschend ist, und auch das ist ein Bereich, über den müssen wir sprechen, über den sprechen viele Menschen nicht aus Angst, wie es auch in vielen anderen Bereichen ist, ist aber auch der Umgang mit Sicherheitsbehörden. Ja, also im Verhör selbst, wir wurden einem auch so ganz komische Fragen gestellt, wie zum Beispiel, ja, hast du ihn denn vielleicht komisch angeguckt? Ja, wie dann komisch? Und warum sollte er ihn komisch angucken? Also es wird irgendwie so ein bisschen nach einer Begründung und nach einer Mitschuld gesucht. Ich vergleiche das oft, wie wenn Frauen etwas Schlimmes passiert, wie zum Beispiel über sexualisierte Gewalt, und dann der Grund, ja, warst du denn vielleicht ein bisschen freizügig gekleidet? Das ist das Schlimmste, was man tun kann. Jemand, der eine Traumatisierung erfahren hat, egal welcher Art, der sucht sowieso immer die Fehler bei sich. Und mit solchen Fragen kurbelt man das dann noch an. Und das war eine ganz, ganz schlimme Erfahrung für uns, weil es einfach mindestens 3 Täter gab. Also einmal den Mann, der die Tat verübt hat, dann die Gesellschaft, die zugeguckt hat und dann natürlich der Umgang mit den Sicherheitsbehörden, mit dem super Ergebnis, dass das Verfahren ja dann auch noch eingestellt wurde. Ne? Also was will man danach sagen? Ja, wir schaffen das oder ich fühle mich hier sicher in dem Land. Das ist, und wir sind ja dann nochmal öffentlich. Auf Facebook haben wir das nochmal veröffentlicht, um einfach auch nochmal nach Zeugen zu suchen und. Und wenn wir da nochmal die Stimmen hören, ne, immer wieder, klar, es gab viel Mitgefühl, aber es gab auch ganz viel Skepsis. Also man muss immer dafür kämpfen, dass sich das wirklich zugetragen hat, dass man wirklich die Wahrheit sagt, dass das Leid wirklich begründet ist. Und das ermüdet. Ich versuche als Mutter meinen Kindern immer klar zu machen, dass sie gleichwertiger Teil der Gesellschaft sind, weil sie es sind. Und das macht mir meine Erziehung sehr schwer, aber das ist auch etwas, was die Verbindung zu Deutschland, den Zusammenhalt zu Deutschland total stört. Und da bin ich dann irgendwann auch machtlos. Und wer ist jetzt da für meinen Sohn zum Beispiel? Das ist etwas, er hat dann irgendwann den Kampf aufgegeben, hat gesagt, Mama, das ist dann halt einfach so. Lass uns bitte nicht mehr drüber reden. Aber in Luft aufgelöst hat sich das nicht. Aber die Stimmen sind einfach zu leise. Und wir haben in der Mitte-Studie darüber gesprochen, über den Fall. Es gibt viele solcher Fälle, aber es gibt selten Menschen, die darüber sprechen, weil sie einfach sagen, okay, das ist Teil unserer Normalität. Das Schlimmste ist, das als Normalität zu akzeptieren, weil nirgendwo sind die Widerstände geringer als innerhalb unserer Normalität. Wenn etwas normal ist, dann gibt es kaum Widerstände. Und das ist das, was ich immer wieder sage. Es ist nicht normal. Akzeptiert das nicht als eure Normalität.
Das sollten wir wirklich nicht machen. Also, ich musste gerade noch ein bisschen schlucken. Also das erstmal ein bisschen sacken lassen. Ich glaube, für alle auch, die Kinder haben oder auch ohne Kinder, ist, glaube ich, das so, sind so die Sachen, wie doll man sich angegriffen fühlt und verletzt ganz stark. Und das vor allen Dingen ja auch vermeidbar dafür, dass das eben jetzt nicht auf einer einsamen Insel in irgendeiner Extremsituation, sondern in einem normalen Verkehrsmittel passiert, einfach durch dumme, rohe Gewalt und durch das schlimme Zuschauen. Was sind Dinge, die du dir trotzdem wünschst und wo du das Gefühl hast, wo unsere Gesellschaft vielleicht schon auch in den letzten 10 Jahren ja auch einige Schritte gemacht hat? Ich kann das nur sagen, zum Beispiel aus den USA ist ja auch viel zu uns rübergeschwappt. Mein Eindruck ist auch, dass eben auch ein ganzer Teil, wo sich eben auch für Frauenrechte viel getan hat, für den ganzen Bereich Queer- und Genderrechte, ja generell mehr darauf geachtet wird, dass wir zu mehr Gleichheit streben, nach Ungerechtigkeit schauen und auch hoffentlich sensibler sind mit vielen Dingen. Was sind Dinge, die dir Hoffnung geben?
Also solange wir über die Themen sprechen, habe ich Hoffnung. Das Schlimmste ist, wenn wir anfangen zu schweigen, sozusagen. Ne? Also wir reden viel über die Gender-Thematik zum Beispiel. Da gibt es viel Veränderung, da gibt es viele Programme und viele Menschen, die sich da engagieren. Ja, wir reden etwas weniger über Migration. Wir reden aber dann teilweise doch auch mehr über das Thema Racial Profiling, auch durch Amerika ausgelöst. Und überall, wo noch Kommunikation herrscht, denke ich, dass wir noch was bewegen können. Aber es ist halt auch unsere Aufgabe, diese Kommunikation aufrechtzuerhalten. Das ist ja auch Ziel des Buches. Man muss nicht alles mit mir teilen. Man kann anderer Meinung sein. Man kann sich von Bereichen angesprochen fühlen und andere und über andere Bereiche wiederum sagen, okay, das ist nicht mein Bier, habe ich nichts zu tun. Aber lasst uns miteinander sprechen. Solange wir das tun, ist da Bewegung drin. Wir haben natürlich gerade auch der Bereich, den ich ja ein Stück weit auch kritisiere, aber auch lobe, ist natürlich der Bereich der Kommunalverwaltung, der Bereich der Ausländerbehörden. Da haben wir einen Wechsel. Wir haben Menschen natürlich auch mit Migrationshintergrund, die sich um das Thema der interkulturellen Öffnung kümmern, die schauen, dass wir den Bereich Diversity aufrechterhalten, die ja ein nötiges Empathievermögen und Sensibilität, interkulturelle Sensibilität mitbringen und versuchen, diesen Menschen auch Ängste zu nehmen. Da ist eine Bewegung drin, aber es ist zu wenig, ja. Es ist viel, viel zu wenig. Und wir sprechen über Bereiche, wo es einfach nur darum geht, gleichberechtigter Zugang. Das ist Alltag. Behördengänge sind Alltag. Da muss sich jeder Mensch aufgehoben fühlen. Wir sind halt nun mal eine vielfältige Gesellschaft und diese Vielfalt muss sich ja vor allem in Kommunalverwaltungen widerspiegeln. Ansätze sind da, ja, aber lasst uns weitermachen und uns nicht ausruhen auf sozusagen auf Ansätze, die nun schon fast wieder überholt sind. Und lasst uns vor allem nicht auf die Unterschiede fokussieren, wie du es auch gesagt hast. Und das sollte man auch mit diesem Bewusstsein, sollte man auch an das Buch rangehen. Nehmt euch die Sachen, von denen ihr sagt, okay, da können wir drüber sprechen. Und die, die vielleicht uninteressant sind, dann einfach beiseite, ne?
Also bisher fand ich noch nicht viel uninteressant. Das hat mir voll gefallen. Ich habe ja schon große Auszüge gelesen, hat mir richtig Spaß gemacht. Und auch für alle, die sich das Buch bitte auch noch holen. Jalla Deutschland, wir müssen reden. Richtig schöne Texte und vor allen Dingen, die sind ein Stück weit positiver als unser Gespräch jetzt gerade geworden. Es sind echt sehr, sehr schön zu lesen und eben gute Ansätze, um wirklich auch ganz konkret was zu tun. Und das, was du gerade gesagt hast, das fand ich auch nochmal wichtig, dass uns einfach klar ist, unsere Gesellschaft ist vielfältig und bunt. Und es ist ein totaler Quatsch, dass dieses Bio-Deutsch, das fand ich auch so schön, dieses, dass es mal so ein paar Gentests gab, woher die Leute eigentlich alles kommen, den möchte ich finden, den einzigen Arier in dieser Stadt so ungefähr, zeigt den mir so, der ist auf jeden Fall eine Unterzahl. Ansonsten sind sie alle wild gemischt und man sieht es eben mehr oder weniger und das hat aber absolut nichts damit zu tun, wie wir dann mit der Person an sich umgehen. Das heißt, zu akzeptieren, dass wir eine migrantische, eine bunte Gesellschaft sind, wo die Menschen nicht alle heterosexuell und Annika und Klaus heißen. Was nichts gegen Annika und Klaus ist, die sind auch herzlich willkommen, aber dass man sich erstmal klar macht, die Norm ist eben nicht nur in der Stuttgarter Vorstadt, sondern es ist längst auch in der Stuttgarter Vorstadt was ganz, ganz Buntes. Und dass wir eben davon erstmal ausgehen und dann ist das Fremde vielleicht auch gar nicht mehr so fremd, wenn einem das vielleicht auch erstmal, wenn man diesen Schritt geschafft hat. Was würdest du sagen, noch so als kleine gute Nachricht zum Abschluss? Gibt es was, was du sagst, gibt es eine gute Nachricht oder ein schönes Beispiel, wo du gemerkt hast, dass es manchmal auch viel einfacher ist, als man denkt, Integration zu schaffen?
Ja, also ich merke, es gibt immer, also diese Sensibilität ist trotzdem gewachsen. Ich spreche in meinem Buch über ein Erlebnis, das mich immer wieder auch nach Jahren zum Schmunzeln bringt. Und zwar habe ich vor wenigen Jahren mal den Europäischen Polizeikongress in Berlin moderiert. Und neben Kollegen vom Verfassungsschutz war dann auch ein Politiker. Der Name steht im Buch. Ich möchte ihn jetzt nicht nochmal erwähnen. Und wir haben über Integration diskutiert. Und dann sagte er zu mir, ja, sehen Sie, Frau Lambrou-Ball, dass Integration funktioniert, das sehen wir doch an Ihnen. Und ich antworte, ich bin Deutsch. Ja, Sie wissen ja, was ich meine. Ich sage, ja, ich bin Deutsch. Und ja, dann muss es bei Ihren Eltern eine gelungene Integrationsgeschichte gegeben haben. Und als wir dann später im Backstage-Bereich waren, dann kam er zu mir und sagte, ja, Frau Lambrou-Ball, Sie wissen ja, wie ich das meine. Ne? Und ich sag, ja. Das ist das Problem. Und dann ging es über Twitter los. Ne? Dann, also gar nicht von mir entfacht, sondern ich habe es dann einfach nur zufällig auch wieder über einen Kollegen, hey Sue, hast du schon gelesen? Und die Diskussionen gingen dann los. Wie konnte er der Moderatorin so einen Satz zuwerfen? Das geht überhaupt gar nicht. Da habe ich mich gefreut. Ich habe gesagt, okay, wunderbar. Da ist eine Sensibilität entstanden und die Menschen haben verstanden, dass etwas nicht läuft. Ich fand es einfach nur witzig, ne? Also weil er vor allem mit seinem abschließenden Satz, das ist etwas, an das ich sehr gerne zurückdenke, auch wenn das im Moment, also in dem Moment selbst ein bisschen befremdlich war, vor circa 2000 Menschen in diese Situation versetzt zu werden. Aber da habe ich den Humor nicht verloren.
Und du hast gut geantwortet. Ich weiß noch, meiner Mutter wurde gesagt, als sie mich das erste Mal bei meinen Großeltern in Bielefeld vorgezeigt hat, da haben dann die Nachbarn lobend gesagt, so dunkel ist sie ja gar nicht, dass sie sich gar nicht so Sorgen machen muss. So ist ja gar nicht so schwarz wie gedacht quasi. Auch das ist eine Geschichte, die ich mit viel Humor heute oder auch immer eigentlich gut einfach so mitnehmen kann, wie sie gerade ist. Und ich glaube, die Menschen sind ja auch einfach obskur und schräg. Und das ist auch in Ordnung, solange es eben nicht verletzt und solange man wirklich auch ein bisschen versteht, wo große Strukturen dahinter sind, die für alle Sinn machen, sie zu ändern. Weil der alte, schöne Satz aus den 80er Jahren, jeder ist ein Fremder fast überall, dass wir uns das einfach klar machen. Ey, ihr fliegt alle 10-mal im Jahr in Urlaub und wollt dann da, dass es euch in Spanien gut geht und auf den Malediven, dass wir reisen, dass wir uns bewegen, dass es einen Austausch zwischen den Menschen gibt, das ist so alt wie die Menschen selber. Also da irgendwelche schrägen Grenzen ziehen zu wollen, das ist einfach vielleicht wirklich einfach nicht mehr zeitgemäß. Vielen, vielen Dank an dich. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich muss auch mal wieder zum Niederrhein kommen. Da ist es ja auch sehr schön. Da fühle ich mich oft sehr fremd, was aber eher daran liegt, dass ich Berlinerin bin, glaube ich. Trotzdem mag ich ja die Gegend auch sehr und auch die Menschen da wirklich von Herzen gerne. Von daher vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Alles Gute für dein Buch. Wenn der Podcast rauskommt, ist es schon überall zu haben. Und wir haben am Ende ja immer einen Lesetipp. Ich glaube, diesmal ist der Lesetipp ziemlich klar. Unsere Empfehlung. Dein Buch ist auch noch mal in den Shownotes zu lesen und ich hoffe, wir sprechen uns wieder und haben beim nächsten Gespräch noch viel mehr gute Beispiele, wie es klappen kann, wie wir miteinander leben und herzlichen Dank.
Ich danke dir. Bis bald.
Das war's mal wieder mit einer Folge Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast. Wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet, Anregungen oder Ideen habt, schreibt uns gerne über info@studio36.berlin. Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Eure Nike.